Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josiah. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbear 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 24. März 2022, gleich dem 4. Farvardin 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag unter dem Titel Noruz, das Fest der Schöpfung. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Kontinuierliche Stärkung der Verteidigungsgrundlagen und der Abschreckungsmacht des Iran. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. USA müssen realistisch handeln, um Wiener Abkommen in naher Zukunft abzuschließen. Iran bekräftigt politische Lösung der Jemen-Krise, während Saudi-Krieg ins achte Jahr geht. Iran, inklusives Referendum, nicht militärische Option, kann israelischem Regime ein Ende bringen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. USA müssen realistisch handeln, um Wiener Abkommen in naher Zukunft abzuschließen. Irans Außenminister zufolge sei es Sache der Amerikaner zu entscheiden, ob sie realistisch handeln wollen, um in der österreichischen Hauptstadt Wien zum Abschluss eines Abkommens über die Wiederherstellung des von den USA aufgegebenen Atomabkommens beizutragen. Hossein Amir Abdollahian machte diese Äußerungen am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem syrischen Amtskollegen Faisal Miqdad in Damaskus. Er sagte, die beiden Diplomaten hätten die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Wiener Gesprächen und andere Themen von beiderseitigem Interesse besprochen. Wenn die amerikanische Seite realistisch handelt, sind wir bereit, in naher Zukunft in Anwesenheit der Außenminister der Mitgliedstaaten der gemeinsamen JCPOA-Kommission ein Abkommen abzuschließen, sagte Amir Abdollahian. Er äußerte sich jedoch optimistisch über die Aussichten auf eine Einigung. Wir glauben, dass wir heute mehr denn je dem Erreichen und Abschluss einer Einigung in Wien näher sind, sagte er. Wir haben den USA unsere letzten Vorschläge über den EU-Koordinator unterbreitet, um einen bestimmten Punkt beim Abschluss des Abkommens zu erreichen. Iran bekräftigt politische Lösung der Jemen-Krise, während Saudi-Krieg ins achte Jahr geht. Iran hat seine Unterstützung für eine politische Beilegung des Konflikts im Jemen bekräftigt, während der verheerende Krieg und die unmenschliche Blockade des verarmten Landes, angeführt von Saudi-Arabien, in sein achtes Jahr gehen. Das iranische Außenministerium äußerte sich in einer Erklärung, die am Donnerstag anlässlich des Jahrestages der von Saudi-Arabien geführten militärischen Aggression stattfand, besorgt über die humanitäre Katastrophe im Jemen. Der zerstörerische Krieg der Koalition gegen das jemenitische Volk geht zusammen mit der grausamen Blockade in sein achtes Jahr, während er das widerstandsfähige Land mit der größten humanitären Katastrophe des Jahrhunderts konfrontiert hat und vor allem Zivilisten, Frauen und unschuldige Kinder mit seinen direkten und indirekten Folgen getroffen hat, heißt es in der Erklärung. Es kritisierte auch die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten für den Verkauf tödlicher Waffen an das Riad-Regime. Das unmenschliche Verbrechen der Aggressorenkoalition geschieht im Schatten des fortgesetzten Verkaufs von Waffen durch westliche und amerikanische Unterstützer sowie der Anwendung von Doppelmoral und einer vorangenommenen Sichtweise im UN-Sicherheitsrat. Dies führt zur fortgesetzten Verletzung aller Völker- und Menschenrechtsgesetze in der jemenitischen Krisenszene, fügte die Erklärung hinzu. Iran, inklusives Referendum, nicht militärische Option, kann israelischem Regime ein Ende bereiten. Der stellvertretende iranische Außenminister sagte, das israelische Regime könne nicht militärisch oder durch bereits gescheiterte Optionen verdrängt werden, sondern durch die Abhaltung eines Referendums, an dem alle Menschen in Palästina beteiligt sind, einschließlich derer, die aus ihrem Heimatland vertrieben wurden. In einer Erklärung vor der 48. Sitzung des Rates der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIZ, am Mittwoch, sagte Said Khatibzadeh, die Instabilität in der Region Westasien sei tief verwurzelt in der Palästina-Frage und der systematischen Besetzung der palästinensischen Gebiete durch die Zionisten. Khatibzadeh beschrieb das israelische Regime als das einzige Beispiel für Apartheid in der heutigen Welt und betonte, dass die OIZ aufgrund der Sache Palästinas gegründet wurde. Er fügte hinzu, dass die Rückkehr aller palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Al-Quds als Hauptstadt die höchste Priorität der Organisation bleiben sollte. Er kritisierte auch die arabischen Länder, die ihre Beziehungen zum israelischen Regime normalisierten, und sagte, die Normalisierung der Beziehungen Israels zu islamischen Ländern sei eine Kolonialpolitik, die von Israel und seinem Hauptsponsor, den Vereinigten Staaten von Amerika, verfolgt werde. Abschließend wiederholte er den Vorschlag Irans mit dem Titel »Abhaltung eines nationalen Referendums in Palästina, damit das palästinensische Volk über sein Schicksal entscheiden könne. Wir glauben, dass das Ende des zionistischen Regimes nicht durch eine militärische Lösung oder die Umsetzung bereits gescheiterter politischer Initiativen erreichbar ist, sondern durch die Abhaltung eines wahren Referendums, an dem alle Einwohner des besetzten Palästina und alle aus ihrer Heimat vertriebenen palästinensischen Flüchtlinge jeden religiösen oder politischen Hintergrunds beteiligt sind, sagte der iranische Sprecher. Damaskus kritisierte rechtswidrigen Besuch einer US-Delegation im Nordosten Syriens. Das syrische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat eine kürzlich erfolgte Reise einer US-Delegation in ein Gebiet unter der Kontrolle von kurdisch geführten Militanten der sogenannten Demokratischen Kräfte Syriens, SDF, im Nordosten des Landes als rechtswidrig angeprangert und erklärt, dass der Besuch eine flagrante Verletzung der Souveränität Syriens darstellt. Das Ministerium sagte, die illegale Anwesenheit der US-Delegierten ohne Koordination oder vorherige Genehmigung durch die zuständigen Behörden verstoße gegen die UN-Charta, internationale Rechtsprinzipien sowie einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und verletzt die Autorität der Regierung von Damaskus. Das syrische Außenministerium protestierte in zwei identischen Botschaften an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres und die rotierende Präsidentin des UN-Sicherheitsrates Lana Zaki Nusaybeh. Es wies die Anschuldigungen, dass die Besucher versuchten, das Leiden der Anwohner vor Ort zu lindern, rundweg als beschämend zurück und betonte, dass solche Behauptungen die lange Liste heuchlerischer Methoden, die von verschiedenen US-Regierungen angewandt werden, ergänzten. Syrien verurteilt solche Praktiken aufs Schärfste und bekräftigt seine Entschlossenheit, die volle Souveränität über alle seine Gebiete zu errichten, sie von allen Formen der Besatzung zu befreien und sein Recht auszuüben, das Land und seine Bürger zu verteidigen, sagte das syrische Außenministerium. Es fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Vereinten Nationen, auf, die Beziehungen der westlichen Länder zu militanten Gruppen zu verurteilen, die in Syrien Verwüstungen anrichten. Moskau, USA behindern Friedensgespräche mit Ukraine und versuchen, Konflikt zu verlängern. Russlands Außenminister Sergei Lavrov sagte, die Vereinigten Staaten seien an einer Verlängerung des militärischen Konflikts in der Ukraine interessiert und behindern die, wie er es nannte, harten Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew. Die Gespräche sind hart, die ukrainische Seite ändert ständig ihre Position. Es ist schwer, den Eindruck zu vermeiden, dass unsere amerikanischen Kollegen ihre Hand im Spiel haben, sagte Lavrov am Mittwoch vor Mitarbeitern und Studenten des Moskauer Staatlichen Instituts für internationale Beziehungen. Er fügte hinzu, dass die Amerikaner es einfach als Nachteil für sich ansehen, wenn dieser Prozess schnell abgeschlossen wird, und fügte hinzu, dass sie damit rechnen, die Ukraine weiter mit Waffen zu füllen. Washington will uns offenbar so lange wie möglich in einem Zustand der Militäraktion halten, fügte Russlands hoher Diplomat hinzu. Delegationen aus Kiew und Moskau verhandeln seit Beginn des russischen Militärfeldzugs, bisher ist aber offenbar kein Durchbruch erzielt worden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise regnerisch, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 18 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In der Ukraine nimmt der Krieg seinen vorhersehbar fruchtbaren Verlauf. Vermutlich bereits weit über 10.000 Tote unter Militärs auf beiden Seiten und in der Zivilbevölkerung, die von den hoffnungslos unterlegenen Kiewer Truppen überall im Land als Schutzschild hergenommen wird. Jetzt plant US-Präsident Biden eine gemeinsame Front von NATO, EU und G7 gegen Russland, insbesondere für den Fall russischer Angriffe mit ABC und Cyberwaffen. Aber der neue Mitte-Bundesvorsitzende Christoph Hörstel warnt im Gespräch mit uns vor einer False Flag Operation, einem Angriff unter falscher Flagge. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, Medien berichteten heute, dass der ukrainische Präsident Zelensky mögliche Zugeständnisse an den russischen Präsident einem Referendum unterziehen lassen wolle. Wissen Sie, worum es sich bei diesen Zugeständnissen handelt?
Es kann sich ja nur um die russischen Forderungen handeln, die sich ja im Laufe des Krieges sozusagen verlängert haben. Da ist ja etwas dazugekommen, nicht wahr? Wir erinnern uns ja, wie diese russischen Forderungen sich entwickelt haben. Ich will es ganz kurz referieren. Zunächst ging es ja eindeutig um die völkerrechtliche Anerkennung der beiden Volksrepubliken, Donetsk und Lugansk. Und darauf, dass man auch die Wiedervereinigung der Krim mit Russland dann seitens Kiew anerkennt, tatsächlich formell anerkennt. Damit wäre das Thema also vom Tisch. Das wollte man nicht und hat dann hier an dieser Stelle und natürlich ein Ende dieser mörderischen Beschießung gegen Zivilisten, das ist ja auch klar, das wurde nicht erfüllt. Russland marschiert. Und dann kommen natürlich Forderungen hinzu. Jetzt ging es um Entmilitarisierung der Ukraine, um Entnazifizierung. Das ist eine ernste Nummer. Ja, also seit 20 Jahren fördern die Amerikaner, über 20 Jahren eben fördern die Amerikaner die Nazis in der Ukraine. Ganz bewusst, es geht um antirussische Nazis, antirussische Rassisten, was völlig krank ist im Grunde, weil eben so ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung einmal russisch ist. Und dann geht es um Neutralität des Landes und dann werden natürlich die alten, wie soll man sagen, Forderungen wieder übernommen, nicht? Russische Wiedervereinigung mit der Halbinsel Krim und Unabhängigkeit für die beiden selbsternannten Republiken Donetsk und Lugansk, die sich nun ausdehnen allerdings. Und die offiziellen Provinzen, also den Rest der Gebietsanteile von Donetsk und Lugansk direkt einnehmen und ihrem Staatsgebiet dann einverleiben werden. Das kommt so, da kann der Westen sich jetzt auf den Kopf stellen, das ändert gar nichts. Diese russischen Forderungen, die wird Russland natürlich nicht, wie soll man sagen, da wird es kaum Kompromiss Möglichkeit geben. Denn die Krim ist ja nun mal, wie soll man sagen, die Umgebung der riesigen russischen traditionellen Marinebasis Sewastopol. Die beiden anderen Republiken hat man bereits anerkannt, das kann man ja nicht rückgängig machen, wird man nicht. Russland ist nicht Moskau. Entschuldigung, Russland ist nicht die USA, Moskau ist nicht Washington. Das sind also die Dinge, die sind nicht verhandelbar. Dann geht es um Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Neutralität. Das ist auch so eine Geschichte, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten darf. Aus Sicherheitsgründen kann Russland hier überhaupt nicht, auch wegen der inzwischen stattgefundenen Opfer, dahinter zurückgehen. Das wird wohl so sein. Moskau hat aber gerade heute nochmal erklärt, sie wollten nicht in Einzelheiten über die Gespräche reden, damit die Gespräche im Schutz sozusagen der Vertraulichkeit weitergehen können. Wir müssen aber davon ausgehen, dass ja die absolute 100%-Marionette Zelensky, ja, aufgebaut durch einen Public Relations Gag über den Fernsehsender mit einer 23-teiligen Serie, durch die im Besitz eben des ukrainisch-israelischen Oligarchen Kolomoyski ist, der eben einen israelischen Pass hat, lieber in der Schweiz lebt als in der Ukraine, diese ganze unglaubliche Intrige, wie der Selenskyj Präsident geworden ist, der sich dafür einfach nicht eignet, das ist ein B-Klasse-Schauspieler, das ist nicht mal ein Top-Schauspieler. Im Grunde damit eigentlich verwandt Reagan, das war auch ein B-Klasse-Schauspieler. So, die sind offenbar besonders gut geeignet, um solche komischen Nummern durchzuziehen. Und das passiert hier, der darf gar nicht nachgeben. Das ist der Punkt. Er musste seine eigenen Landsleute in der Ukraine, im Donbassgebiet beschießen lassen. Er musste dies alles tun. Er hat sich dazu bereit erklärt, sonst hätte er den Job nicht bekommen. Es ist ja wirklich erstaunlich, was Menschen alles tun, damit sie einen bestimmten Posten erhalten. Es ist für mich vollkommen schleierhaft und denkbar, ich würde mich lieber erschießen lassen, als nur dran zu denken. Das sind die, das meine ich ernst, ich bin kriegserfahren, ich glaube, man nimmt mir das ab. Das sind die Dinge, um die es hier geht. Hier ist ein Kompromiss in den Gesprächen derzeit gar nicht möglich. Und wenn Herr Zelensky einen machen würde, dann könnte er gleich heimlich mitverabreden, wie er dann Richtung Moskau flieht. Es gibt ja dieses russische Angebot, dass jeder, der sich ergibt, für den ist der Krieg zu Ende, für den wird gesorgt, der hat zu essen, wird medizinisch betreut, bekommt einen Platz zum Leben und kann dann nachher wieder nach Hause, wenn das Ukraine-Problem geregelt ist. Das ist das Angebot und es gibt ja schon einige hundert, die das angenommen haben, wenn es nicht schon über die Tausende geht. Da bin ich gar nicht so genau informiert und zwar deswegen, weil Moskau nicht so viel darüber redet, zeigt aber alle naslang, auch vor der Kamera sprechende Überläufer sozusagen und das müssen über 1000 sein. Das ist die Lage an dieser Stelle.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Nowruz, das Fest der Schöpfung. Bleiben Sie dran!
Mein Onkel war ein Kettenmacher. Jeden Winter verknüpfte er Kälte mit Kälte und Eis mit Eis. Er legte die Bäume in Ketten und fesselte die Menschen ans Haus. Wir Kinder sagten, ach Onkel Kettenmacher, zerreiß diese Fesseln. Die sind gut für Dämonen, aber nicht für die Menschen. Die Menschen wollen frei sein. Aber er hörte nicht auf uns, denn er war selber in Ketten. Jeder Kettenmacher ist selber in Ketten. Es verging eine Jahreszeit und langsam begriff er, nur jemand, der die Hymne der Befreiung anderer singt, wird selber frei werden können. Später hat er selber seine Ketten zerrissen und dann die Ketten der anderen. Die Vögel wurden frei und die Bäume wurden frei und der Bach begann zu fließen und der Singvogel zu singen und er selber brachte Blüten herbei und lächelte uns zu. Seitdem heißt er nicht mehr Onkel Kettenmacher, sondern Norus, der neue Tag. Nachdem alle Einkäufe getätigt wurden und das Haus einen gründlichen Hausputz erfahren hat, ist es bald soweit. Der Übergang zum neuen Jahr rückt immer näher und schließlich ist die ganze Familie zu diesem glücklichen Ereignis beim Neujahrsfesttuch umeinander vereint. Einige gehen auch zum Jahresübergang zu einer Pilgerstätte. Die Ruhestätte Imam Rezas in Mashhad und die Pilgerstätte seiner Schwester Masume in Qom, gegrüßet seien sie, oder die Pilgerstätte des Ahmad ibn Musa in Shiraz sind zum Jahresübergang besonders überfüllt. Nach Beginn des neuen Jahres sind die Neujahrsbesuche an der Reihe. Die Älteren nehmen in der iranischen Kultur einen wichtigen Platz ein. Also besuchen die Jüngeren in der Familie erst die Ältesten, wie die Großeltern oder Eltern. Nach jedem Besuch steht normalerweise auch ein Gegenbesuch in Aussicht. So ist Neujahr eine gute Gelegenheit, sich öfters zu sehen. Dabei werden Geschenke und kleine Neujahrsgelder ausgetauscht und man bewirtet sich mit Obst, Süßigkeiten und Nüsse. Bei diesem Anlass sollen eventuelle Streitigkeiten aus dem alten Jahr vergessen werden. Norus ist eine Zeit der Freundschaft und Versöhnung. Wenn jemand in der Verwandtschaft verstorben ist, so besuchen die anderen diese Familie. Sie wünschen den Hinterbliebenen Geduld und dem Verstorbenen die göttliche Vergebung. Auch einsame Menschen und Kranke und Bewohner von Pflegeheimen werden nicht vergessen. Legt großen Wert darauf, dass das neue Jahr zum richtigen Zeitpunkt begonnen wird, auf die Sekunde genau. Das neue Sonnenjahr beginnt genau mit Frühlingsbeginn. Eine Kalenderrechnung ist Zeichen für Zivilisation. Die iranische, ägyptische und andere Kulturen hatten schon sehr früh einen Kalender und ihre Astronomen unternahmen genaue Berechnungen für dessen Aufstellung. Die Geschichte der Kalenderrechnung beginnt im Iran ca. 2000 Jahre vor Christus. Gemäß archäologischen Belegen wurde der iranische Kalender vom babylonischen Kalender inspiriert. Vor ca. 2500 Jahren, nachdem die Achämeniden im Iran zu herrschen begonnen hatten, erfuhr der iranische Kalender Veränderungen, ebenso wie unter den späteren Sassaniden. Aber die wichtigsten Änderungen wurden nach der Ankunft des Islams vorgenommen. Der jetzige Sonnenkalender beginnt nämlich bei dem Jahr, an dem der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Mekka in Richtung Medina verließ. Dieser Hijri-Sonnenkalender gilt heute im Iran und in Afghanistan. Im Iran wurde er am 11. Farvardin 1304 Ende März 1925 als offizieller Kalender des Landes eingeführt.
Der Prophet trat seine Auswanderung aus Mekka, Hijra, am Montag, dem 1. Rabiul Awal des Jahres 1 nach der Hijra, das heißt am 16. September 622 an. Der heutige Hijri-Sonnenkalender der Auswanderung, ist eine Weiterentwicklung des Nowruz-Nameh-Kalenders aus der Zeit der Seldschuken. Er hat, wie dieser, 365 Tage und 12 Monate und sein Beginn ist der Tag der Frühlingstag und Nacht gleiche auf der nördlichen Halbkugel. Das erste Jahr in diesem Kalender wurde von den Muslimen auf das Jahr der Hijra des Propheten verschoben. Der Jalali-Kalender wurde nach dem Seldschuken-Herrscher Jalaloddole Malik Shah benannt. Dieser hatte Astronomen und Mathematiker, darunter Hakim Omar Khayyam Neishaburi, mit der Aufstellung dieses Kalenders beauftragt. Der heutige Hijra-Sonnenkalender, der daraus entstand, hat 365 Tage und alle vier Jahre 366 Tage. In der ersten Jahreshälfte sind die Monate 31 Tage lang und in der zweiten Hälfte 30 Tage mit Ausnahme des letzten Monats Esfand, der in einem Nicht-Schaltjahr 29 Tage beträgt. Der iranische Kalender ist der genaueste auf der Welt. Die Namen seiner Monate gehen auf den zarathustrischen Glauben zurück. Während der in Europa übliche Kalender alle 2500 Jahre um einen Tag abweicht, weicht er im Jalali-Kalender alle 10.000 Jahre um nur eine Sekunde ab. Nowruz bedeutet nicht nur, dass ein neues Jahr anbricht und nicht nur Neuwerdung in der Natur, sondern auch Neuwerdung des Menschen, seines Verhaltens und der Beziehungen zu seinen Mitmenschen. All dies ist für die Iraner wertvoll. Eine der wichtigsten Wirkungen ist die Hervorrufung einer fröhlichen Stimmung, Eifer und Motivation. Frohsinn wirkt sich nicht nur leistungssteigernd aus und ist für die Wirtschaft gut, sondern hat noch andere positive Wirkungen, zum Beispiel kulturell und erzieherisch. Fröhlichkeit ist die Grundlage für zahlreiche Fortschritte. Sie gibt Antrieb und ist gut für die Seele. Gott sagt im Koran im Vers 58 der Sure Yunus, Sure 10, Prophet, sag, über die Huld Gottes und über seine Barmherzigkeit, darüber sollen sich die Menschen nun freuen. Das ist besser, als was sie anhäufen. Viele lesen zu Beginn des neuen Jahres den Koran. Denn wenn ein Muslim das neue Jahr mit dem Koran und einem Gebet beginnt, gibt ihm das Ruhe und Energie. Durch das Gebet kommt der Mensch Gott näher und seine Hoffnung auf Gottes Beistand wächst. Er gewinnt Sicherheit, denn im Koran heißt es im Vers 82 der Sure 6, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Frevel vermischen, die haben Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Es ist ein Genuss, Sicherheit zu verspüren. Menschen, die an Gott und das Jenseits und die göttliche Schrift glauben, sind, wie Untersuchungen zeigen, lebensbejahender und fröhlicher. Also ist die Beziehung zu Gott eine Ursache für Frohsinn. Menschen mit großer tiefer Beziehung zu dem Ursprung aller Vollkommenheit und Schönheit, allen Guten und aller Kräfte sind automatisch weniger besorgt und bekümmert. Ein solcher Mensch empfindet inneren Frieden und anhaltende echte Freude. Jemand, der wegen einer Sünde betrübt ist, kann sich durch reuevolle Umkehr von dem Schuldgefühl befreien. Der Prophet sagt, jemand, der sehr oft und stark um göttliche Vergebung bittet, dem wird Gott von jenem Kummer befreien und aus jenem Engpass erretten. Das Grünen zu Beginn des Frühlings und das Aufblühen der Natur und die neue Frische in unserer weltlichen Umgebung machen den Menschen verstärkt auf den Schöpfer all der schönen Dinge aufmerksam. Und diese Erinnerung macht ihn dankbar und verleiht ihm Ruhe. Da jedes Teilchen im Dasein Gott preist, findet auch der Mensch zu innerer Ruhe und Zuversicht, wenn er sich dieser Preisung anschließt. Gott selber hat gesagt, durch das Gedenken an Gott beruhigen sich die Herzen. Die Frucht dieser Zuversicht wird die Abstinenz von Sünde sein. Und Ali alayhi salam sagt, ein Tag ohne Sünde ist ein Festtag.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Mu'tamedi mit dem Titel Barge Gul, das heißt Blumenblatt.
فلق جامعه دری در چه چمن نگر جان را روی برگ گل ها اشک جان را.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Kontinuierliche Stärkung der Verteidigungsgrundlagen und der Abschreckungsmacht des Iran. Weiterhin guten Empfang.
Nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran im Februar 1979 kam es zu grundlegenden Veränderungen in verschiedenen politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen der Islamischen Republik Iran. Eine der wichtigen Dimensionen grundlegender Veränderungen ist die Herausbildung neuer und beispielloser Prozesse in den Bereichen Verteidigung und Militär. Den Wendepunkt bildete dabei der achtjährige Krieg des Baas-Regimes im Irak, das im September 1980 mit direkten Provokationen der Vereinigten Staaten und ihrer regionalen Partner eine groß angelegte Offensive gegen den Iran startete. Dieser Krieg wurde dem Iran zu einer Zeit aufgezwungen, als er angesichts der frühen Jahre der Islamischen Republik weder militärisch noch politisch bereit war, sich auf einen umfassenden Krieg einzulassen. Der aufgezwungene Krieg brachte jedoch wichtige und wertvolle Errungenschaften auf dem Gebiet der Verteidigung, des Militärs und des Erwerbs moderner Waffentechnologien. Der Krieg und die außergewöhnlichen Bedingungen, der Druck und die Bedürfnisse schufen eine beispiellose Gelegenheit für das Wachstum der Verteidigungsindustrie des Landes und veranlassten die engagierte und spezialisierte Jugend mit Kreativität und Initiative, umfangreiche Aktivitäten zur Herstellung militärischer Ausrüstung, insbesondere in der Luftwaffe und der Marine, durchzuführen, sowie neue Verteidigungsfähigkeiten zu starten. Diese Initiativen und Innovationen markierten den Beginn umfangreicher Verteidigungs- und Militäraktivitäten, die nun zu großen Militär- und Industrieprojekten geführt haben. Eine der wichtigsten Segnungen des Krieges waren diese Initiativen und Innovationen. Wenn der aufgezwungene Krieg nicht stattgefunden hätte und das Land nicht unter der wirtschaftlichen und politischen Belagerung der Welt gestanden hätte, wären die gegenwärtigen großen Waffen und militärischen Fortschritte zweifellos nicht erreicht worden. Die Errungenschaften im Bereich der Verteidigungsindustrie in den letzten Jahrzehnten haben dazu geführt, dass Iran nicht nur in Teilen dieser wichtigen Industrie wie Raketen und Drohnen autark geworden ist, sondern der Iran heute eines der führenden Länder in verschiedenen Militärtechnologien ist. Sergei Nikitin, ein russischer Experte, schrieb in einem Artikel, der die umfangreichen Errungenschaften der Islamischen Republik Iran auf dem Gebiet der Verteidigung und Rüstung analysiert und bewertet: Der militärische Aspekt der iranischen Wissenschaft sollte ebenso wie andere hochentwickelte Disziplinen nicht übersehen werden. Iranische Experten in wichtigen Bereichen wie Nanotechnologie und Biotechnologie, Nuklear- und Weltraumindustrie und dem Design der neuesten und fortschrittlichsten Waffen halten mit der Zeit Schritt. Das Ende des aufgezwungenen Krieges des Irak gegen Iran kann als Beginn einer neuen Ära in der Entwicklung der iranischen Verteidigungsstrategie angesehen werden. Eines der grundlegenden Merkmale der neuen Ära war der Konsens hochrangiger Verantwortungsträger der Islamischen Republik über die Notwendigkeit, abschreckende Bedingungen als das wirksamste Verteidigungsinstrument des Landes zu schaffen. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Begriff Abschreckung zu erläutern. Wenn Länder als politische Einheit regional oder international bedroht werden oder wenn sie in ihren strategischen Gebieten auf eine bedrohliche Präsenz intervenierender Mächte stoßen, unternehmen sie Schritte, um angesichts von Bedrohungen durch regionale Feinde oder Einmischung außerregionaler Mächte ein abschreckendes Verhalten an den Tag zu legen. Sie unternehmen Schritte, um ein Abschreckungssystem als Sicherheitsmodell des Landes zur Eindämmung nachteiligen Verhaltens der gegnerischen politischen Einheit einzuführen. Grundsätzlich ist Abschreckung eine besondere Art der politischen Beziehung zwischen in Wechselwirkung stehenden Einheiten, bei der eine Einheit versucht, die andere zu beeinflussen, um die Bildung unerwünschter Verhaltensweisen zu verhindern. Dies geschieht durch die Androhung militärischer Aktionen oder durch die Beraubung der anderen Seite ihrer grundlegenden Interessen. Militärische Abschreckung ist ein Versuch von Land A, Land B daran zu hindern, etwas zu tun, was nicht im besten Interesse von Land A ist und indem es droht, Land B unannehmbaren Schaden zuzufügen. Dieser Einflussnahmeversuch ist ein psychologisches Phänomen. Mit anderen Worten, dieser Versuch ist keine physische Verhinderung oder ein Verbot einer Handlung, sondern ein Versuch, die Kosten der Handlung zu erhöhen oder ihrer Erwünschtheit in einer Weise zu verringern, die Land B von der Maßnahme abhält, die es zu ergreifen versuchte. Oder besser und einfach gesagt, es ist abschreckend, dem Feind den Glauben aufzubürden, dass die zu tragenden Kosten, wenn er gegen uns vorgeht, weitaus größer sind als der Nutzen, den er gewinnt. Drei Elemente werden normalerweise verwendet, um den Feind diesen Glauben einzuflößen. 1. Kosten. Der Angriff des Feindes wird ihn teuer und unerträglich kosten. 2. Zeit. Der feindliche Angriff wird kurzfristig nicht fruchtbar sein und wird ein langer und erosiver Kampf sein. 3. Hoffnung auf Erfolg. Die Erfolgsaussichten und das Erreichen von Zielen für den Feind werden sehr gering und mit Risiken verbunden sein. Um diese Elemente bereitzustellen, sind drei Bedingungen erforderlich. 1. Verbindung. Die Elemente müssen Signale an den Feind senden, direkt über die Medien und indirekt verdeckte Agenten und sicherstellen, dass es Nachrichten von den oben genannten drei Elementen enthält, basierend auf den Ergebnissen, die wir erwarten, damit es den Willen zum Kampf und Angriff zerstört. 2. Fähigkeit. Dem Feind den Glauben aufbürden, dass ihm im Falle eines Angriffs schwere Vergeltung drohen, deren Kosten den Wert der von ihm verfolgten Ziele bei weitem übersteigen. Diese Fähigkeit hat zwei Seiten. Die eine Seite ist das Vorhandensein der nationalen Einheit, des politischen Zusammenhalts und der akzeptablen militärischen Fähigkeiten. Und die andere Seite ist der Einfluss auf den Entscheidungsprozess des Feindes, um ihn zu dem Schluss zu führen, dass dieser Einfluss seine eigenen Bereiche der Propaganda, Diplomatie, Intelligenz, Taktik und Technik hat. 3. Image. Die bloße Androhung einer massiven Vergeltung könnte eventuell den Feind nicht von seiner offensiven Aktion abhalten und sie würde als Bluff verstehen. Daher müsste es im Glauben des Feindes als gültig und eindeutig angesehen werden, indem ein Teil der Fähigkeiten demonstriert und bewiesen wird durch verschiedene Diplomatie und Geheimdienst. Abschreckung hat koranische Wurzeln. Gott sagt im Koran: Und rüstet gegen sie auf, so viel ihr an Streitmacht und Schlachtrossen aufbieten könnt, damit ihr Allahs Feind und euren Feind und andere außer ihnen, die ihr nicht kennt, abschreckt. Allah kennt sie alle, und was ihr auch für Allahs Sache aufwendet, es wird euch voll zurückgezahlt werden, und es soll euch kein Unrecht geschehen. Sure Al-Anfal, Vers 60. In diesem Vers wird die Bereitstellung von Ausrüstung und effizientem Personal auf der Ebene der Erschwinglichkeit und die Bereitstellung einer fähigen Streitmacht in Richtung Einschüchterung und das Erzeugen von Angst bei den Feinden diskutiert. Dies bedeutet nicht unbedingt deren Verwendung. Tatsächlich wird in diesem Vers die Rolle der Abschreckung bei der Schaffung des Bildes von Stärke und militärischer Gewalt mehr berücksichtigt, und dieses Problem wird zu einem Faktor, um den Feind daran zu hindern, die Gläubigen anzugreifen. Mit Blick auf die koranischen Überlegungen und die erwähnten theoretischen Fragen soll gesagt werden, dass die Verteidigungsstrategie der Islamischen Republik Iran auf effektiver Abschreckung beruht. Eine solche Abschreckung hat eine tiefere und effektivere Verbindung mit der Verteidigung und dem Widerstand gegen Aggression. Unter den gegenwärtigen Umständen könnte jeder Nachbar Irans seine militärischen Fähigkeiten deutlich steigern, was bedeutet, dass dem Iran eine neue Form der Unsicherheit bevorsteht. Diese Bedrohungen bestehen auf drei Ebenen. 1. Nichtstaatliche Kräfte und extremistische Organisationen, die gegen die Islamische Republik Iran sind und ein religiöses Erscheinungsbild haben können, zum Beispiel Takfiri-Terrorgruppen. 2. Verbündete des Westens in der Region, die versuchen werden, andere zu beeinflussen und zu dominieren, wenn sich die Machtverhältnisse in der Region ändern. Seit Jahren droht das israelische Regime Iran wegen seinem Fortschritt im Bereich der friedlichen nuklearen Aktivitäten mit einem Militärschlag, obwohl es sich bewusst ist, dass es sehr machtlos und anfällig für iranische Vergeltungsaktionen ist. Suhail Andrews, ein Politikexperte, sagt: Hochrangige israelische Experten und Analysten betonen Israels Unfähigkeit, den Iran anzugreifen. Eine solche Aktion wird möglicherweise Jahre dauern, und wenn Israel einen solchen Angriff startet, wird es einer beispiellosen Zerstörung ausgesetzt sein. 3. Außerregionale Mächte, insbesondere die Vereinigten Staaten, die ständig versuchen, ihren Einfluss in Regionen wie dem Persischen Golf, dem Indischen Ozean, Westasien und Zentralasien zu etablieren oder auszubauen und den Iran ständig bedrohen. Die Vereinigten Staaten haben jedoch nichts über die Abschreckungsmacht des Iran zu sagen. Dr. Abderrasul Divan Salar, Gastprofessor an der Milan School of Economics and International Relations, sagt: Im gegenwärtigen Kontext hindert die Kombination aus der iranischen Verteidigungsmacht und den internen Zwängen des US-Militärs die USA daran, einen entscheidenden Sieg zu erringen. Daher ist die Verteidigungsdoktrin des Iran immer noch wirksam bei der Verhinderung von Kriegen. Drei wichtige militärische Probleme, nämlich das Fehlen einer strategischen Überraschung, die Schwäche bei der Abwehr eines möglichen zweiten iranischen Schlags und die Flexibilität der iranischen Operationspläne, haben die US-Kalkulationen hinsichtlich einer Invasion des Iran beeinflusst. Damit sind wir, liebe Hörerfreunde, am Ende des ersten Teils des Beitrags Kontinuierliche Stärkung der Verteidigungsgrundlagen und der Abschreckungsmacht des Iran angelangt und sagen Ihnen alles Gute bis zum zweiten Teil des Beitrags.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.